Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Quotenfrau. Diesmal aus einem Bundesland, wo ich noch gar nicht war mit der Quotenfrau, und zwar aus Kärnten. Ich habe heute eine ganz besondere Frau bei mir zu Gast und möchte euch einfach gleich mal in ihre Kindheit mitnehmen. Denn Eva Tatschel-Unterberger hat sich mit 6 bis 7 Jahren, wo andere vielleicht eher mit Puppen spielen oder mit Bauklötzen spielen, auf einen Computer, einen der ersten, glaube ich, war das sogar, dem Commodore C64 selber das Programmieren beigebracht. Sie hatte schon immer den Wunsch, dann in der Kindheit auch eine elektrische Lok zu bekommen, damit sie da ganz viele tolle Sachen ausprobieren kann. Und so ist die Technikaffinität schon früh bei der Eva aufgeploppt. Und jetzt, am 1. Mai 2023, also am Stand heute, wenn wir aufnehmen, 2 Jahre mittlerweile schon, hat die Eva die Geschäftsführung der Kärntennetz über. Liebe Eva, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Schön, dass wir heute plaudern.
Ja, liebe Ursula und liebe Podcast-Hörerinnen, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute bei euch sein darf.
Ich starte immer gern mit einer Frage, die ich auch dir stelle, und ich bin super gespannt, was du dazu sagen hast. Was denkst du, brauchen wir die Quote oder brauchen wir sie nicht?
Also ich bin 100% überzeugt davon, dass wir die Quote brauchen. Und ich glaube auch, dass wir stolz sein sollen, Quotenfrauen zu sein. Es ist nicht immer einfach für Frauen überhaupt in Frage zu kommen, und es ist auch nicht immer einfach für Gremien Frauen zu bestellen. Und das Thema Quote schafft es jetzt, dass das auch wirklich passiert, und diese Chance sollten wir alle nutzen und es normal machen, dass Frauen in diesen Bereichen wirklich in Führungspositionen kommen.
Du hast jetzt gerade gesagt, wir sollten auch stolz sein drauf, dass wir Quotenfrauen sind. Das Wort Quotenfrau, deshalb habe ich es auch für meinen Podcast gewählt, hat ja immer so ein bisschen, es irritiert, sagen wir so. Man hat sofort eine Meinung dazu. Was macht dich besonders froh, dass du eine Quotenfrau bist?
Eine Quotenfrau sein zu können in der Elektrotechnik auf der Ebene, wo ich jetzt Geschäftsführerin bin, bedeutet ja trotzdem, dass man sehr viel Kompetenz haben muss. Es kommt nicht jede Frau einfach in Frage oder jeder Mann, eine Quotenfrau oder ein Quotenmann zu sein, sondern das bedeutet, dass ich Kompetenz nachweisen kann auf der Technikseite, auf der Wirtschaftsseite, dass ich geschäftsführungsready bin, dass ich überhaupt in Frage komme, so eine Quotenposition zu besetzen. Und ja, natürlich gibt es jetzt Situationen, wo Frauen leichter zum Zug kommen wie Männer. Aber auch diese Frauen, die das schaffen, können sehr stolz auf sich sein, dass sie das vorweisen können, dass sie auf dem Level angekommen sind, dass sie tatsächlich in diese Positionen kommen.
Als Frau in einer Geschäftsführung, gerade im technischen Bereich, hast du wahrscheinlich nicht so viele Frauen um dich herum, beziehungsweise auch in deinem Team. Oder wie ist es bei euch in der Firma? Was ist da gerade so der Stand, und wie könnt ihr das vielleicht auch lösen, dass mehr Frauen kommen?
Wir arbeiten da sehr intensiv daran, und wir haben es auch geschafft, in der Kärntennetz unsere Frauenquote wesentlich zu erhöhen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr mehr als 20% unserer Einstellungen weiblich gehabt. Das ist für uns sehr viel. Wir sind in einer Branche, in der man ja wahrscheinlich eine Frauenquote von 8, 9, 10% vorweisen kann. Wir haben auch das Glück, die Mutter der Kärntennetz, die Kellag, arbeitet da sehr intensiv daran. Es hat schon eine höhere Frauenquote jetzt auch wie die Kärntennetz. Und ja, ich bin persönlich davon überzeugt, dass diese gemischten Teams wesentlich bessere Resultate liefern können, dass es auch einfach viel mehr Spaß macht, in einem gemischten Team zu arbeiten. Und wir arbeiten da sehr intensiv daran, Frauen zu begeistern, dass sie erkennen, wie cool das ist, bei uns zu arbeiten und wie schön es auch ist, mit vielen Männern gemeinsam zu arbeiten.
da möchte ich gleich einhaken, wie cool ist es denn bei euch zu arbeiten? Also was ist denn, was macht es denn aus für dich, dass du von Oberösterreich retour nach Kärnten, glaube ich, du hast vorher schon einmal in Kärnten gelebt, wieder retour gekommen bist und sagst, hey, ja, das ist ein Unternehmen, das begeistert mich.
In meiner Arbeit besteht ein sehr hoher Purpose. Ja. Wir betreiben in Kärnten das Stromnetz und das Gasnetz. Und beide Netze haben eine sehr große Bedeutung in der Energiewende. Und Energiewende bedeutet für uns, dass wir unabhängig werden von fossilen Energien, strategisch sozusagen auch uns unabhängig machen können von Ländern, die fossile Energie liefern, dass wir alle Möglichkeiten unseren Kunden bieten können, dass sie das moderne Leben führen können, die Energie nutzen, aber auch Energie produzieren und das einspeisen in unser Netz. Und das bedeutet natürlich im Stromnetz sehr, sehr große Veränderungen. Es bedeutet, dass wir doppelt so viel Energie transportieren müssen und dreimal so viel Erzeugungsleistung integrieren müssen ins Netz. Das heißt, das bedeutet enorme Baumaßnahmen, sehr hohe Investitionen, sehr starke Veränderungen auch in der Digitalisierung. Und da haben wir ein Team von mehreren hundert Menschen, die da wirklich mit Feuer und Flamme dahinter stehen und das wirklich schaffen wollen, dass wir den Kärntnerinnen und Kärntnern alles anbieten können. Das ist das eine Thema. Und das zweite ist, wir betreiben auch ein Gasnetz, derzeit ein fossiles Erdgasnetz. Und da gibt's ja auch ganz wichtige Dinge für die Zukunft. Wir müssen es schaffen, dass die Industrie in Kärnten bleiben kann, weil sie sich darauf verlassen kann, dass wir Wasserstoff liefern werden. Und Wasserstoff kann man kostengünstig nur über Pipelines schicken. Das heißt, wir wollen eine Pipeline in Kärnten bauen, die es ermöglicht, dass die Industrie bei uns bleiben kann. Gleichzeitig noch natürlich auch die immer noch bestehenden Gaskunden noch so gut weiterversorgen. Die werden natürlich früher oder später rausgehen aus dem Gas und vielleicht auf Wärmepumpe gehen oder andere Energieformen. Aber jedenfalls, da haben wir auch eine Riesentransformation vor uns. Und einfach das Ganze zu bewegen und da mit Energie dahinter zu stehen, das ist schon eine tolle Aufgabe.
Du hast jetzt die Energiewende angesprochen. Also das ist ein sehr nachhaltiges Thema. Ein Thema für unsere Zukunft, für die nächsten Generationen. Was ist es denn, wo du sagst, da möchtest du die Energiewende jetzt nicht nur in Kärnten, sondern zum Beispiel Österreich oder europaweit in den nächsten 5 Jahren? Was ist denn da realistisch?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir noch einmal erkennen, dass die Energiewende ein geostrategisches Vorhaben ist. Also das ist jetzt nicht nur alleine, damit wir grün werden oder damit wir die Erde schützen. Das ist auch ein Thema. Aber es ist vor allem ein großer Schritt in Richtung Unabhängigkeit Europas. Wir sind ein Kontinent, der irrsinnig abhängig ist vom Ausland, vom außereuropäischen Ausland, der sehr viel Energie importieren muss, dadurch immer ein bisschen höhere Preise hat wie andere, der auch dadurch immer abhängig ist von den politischen Situationen, wie wir jetzt auch erlebt haben in den letzten Jahren. Und wenn wir das schaffen, selber mehr Energie zu erzeugen, heimische Energie, dann kann uns das niemand wegnehmen. Dann wird uns das stärker machen. Und es wird auch langfristig dadurch die Energie in Europa billiger werden können. Und das hoffe ich, dass man das auch wieder erkennt. Und vor allem für uns ist ganz wichtig, wir sind auf diesem Weg der Transformation und wir müssen den jetzt auch durchgehen. Wir haben nämlich natürlich sehr große Investitionen zu tätigen und da ist für uns jetzt ganz wichtig, dass diese Elektrifizierung wirklich passiert. Und da hoffe ich, dass wir uns nicht in Europa wieder 5-mal fragen werden, ob wir doch einen anderen Weg gehen sollen, ob wir doch wieder umdrehen sollen oder alles verändern und das so lange zu Tode diskutieren, bis wir vielleicht dann gar nicht weiterkommen. Das heißt, ich hoffe, in 5 Jahren sind wir klar, jeder hat erkannt, Elektroauto ist die Zukunft, jeder hat erkannt, Wärmepumpen ist die Zukunft. Strom ist ein super Energieträger, den wir sauber und selber erzeugen können. Und ich hoffe auch, dass wir es auch schaffen werden, im Bereich Wasserstoff die Weichen so zu stellen, dass die Industrie sicher sein kann, dass sie weiter bei uns in Europa produzieren kann.
Das sind schöne Zukunftsbilder. Ich hätte jetzt gern eben nur mal einen Schritt zurück gemacht. Ich habe jetzt schon erzählt im Intro über diesen einen Computer. Jetzt nimm uns doch bitte mit in deine Kindheit, nimm uns mit auf deine Wege, die dich dann schließlich wieder nach Kärnten gebracht haben?
Ich fange mal ganz vorne an. Ich bin in Salzburg aufgewachsen, in Flachau, in einem Skigebiet. Meine Eltern sind Lehrer, mein Vater ist sehr technisch orientiert, interessiert an allem, was es da so gibt, hat auch Mathematik und technisches Werken unterrichtet. Und ich habe eine Schwester und mein Vater ist eines Tages nach Hause gekommen und ich war da so ein Volksschulkind und hat gesagt, so, jetzt gibt's was Neues. Wir kriegen in der Schule Commodore C64 Computer und ja, es ist keiner da, der sich irgendwie bis jetzt auskennt und ich muss das jetzt unterrichten und daher muss ich jetzt da mal runter und muss das einmal auspacken und schauen, was man damit machen kann, so ungefähr. Und er hatte einen Freund, der bei Wüstenrot in Salzburg IT-Leiter war, den hat er natürlich gleich angerufen und ihn gefragt, wie geht das und was muss man da machen? Und die beiden haben dann ein Projekt gestartet, weil für den lokalen Eisschützenverein wollten sie ein Abrechnungsprogramm für die Ortsmeisterschaft programmieren. Man musste das damals alles noch händisch ausrechnen und das war immer am Murztheater. Man war sich nicht sicher, ob man das bis zum Abend überhaupt schafft, das alles richtig auszurechnen. Und so haben die beiden dann programmieren begonnen. Ja, und natürlich wollte mich da keiner dabei haben. Und die Bedingung, dass ich mitfahren darf, sozusagen nach Altenmarkt in die Hauptschule, um dort im Keller unten mir die Computer anzuschauen, war die, dass man mich nicht merkt. Und daher habe ich dann natürlich ganz leise, bin ich immer mitgefahren. Jeder Computer ist mit einem Handbuch gekommen. Und dieses erste Handbuch Basic, in der Sprache Basic, das habe ich dann halt einfach durchlesen begonnen und habe dann begonnen, da 3-Zeilen-Code, 5-Zeilen-Code in den Computer zu tippen und zu schauen, was passiert. Und dann hat es so eigene Seiten gegeben. Man konnte dann, wenn man schon 10 Zeilen abgeschrieben hat oder 20, dann hat sich zum Beispiel ein Heißluftballon am Bildschirm gebildet und der ist so über den Bildschirm geflogen. Und das war so mein Ziel und im Rahmen dieser Nachmittage am Wochenende im Keller in der Schule habe ich so dieses ganze Programmierhandbuch durchgearbeitet und konnte dann Basic programmieren. Und war natürlich fasziniert von Computern und war aber prinzipiell schon immer Technik fasziniert. Und bin dann dadurch, ist natürlich auch dieser Gedanke entstanden, ja, ich möchte in meinem Leben einmal was mit Computern machen. Und nach der Hauptschule habe ich dann gehört, ja, in Salzburg, da gibt's eine HTL, da kann man Informatik machen. Und ich habe dann meine Eltern belagert und gesagt, ich muss dahin, muss unbedingt in Salzburg in die Schule gehen. Das ist natürlich, von Flachau ist das 80 Kilometer entfernt und bedeutet, dass man nicht jeden Tag nach Hause kommen kann. Ja, und nach langem Reden ist mir das dann gelungen und ich konnte dann tatsächlich draußen in Salzburg in die HTL gehen und habe dann begonnen wegen der Computer und aufgehört wegen der Elektrotechnik. Ich habe nämlich in der HTL dann Elektronik und Informatik gemacht und Nachrichtentechnik und habe so meine Liebe zur Elektrotechnik gefunden.
Was ist es, was dich da fasziniert an Elektrotechnik? Was wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, die Elektrotechnik bewegt eigentlich unser Leben. Also sowohl die Elektronik natürlich als das, was wir heute genießen, Computer, Handy, das unsere Aufnahmegeräte, vor denen wir sitzen, das ist alles Elektronik und Elektrotechnik. Und sie bewegt aber auch auf der Energieseite unser Leben. Ja? Unsere Lokomotiven, unsere Kraftwerke, unsere Autos, unsere Fabriken, unsere Maschinen, unsere Bohrmaschinen, unsere Zahnbürsten, alles ist Elektrotechnik. Und mir hat schon immer fasziniert auch, dass sie das wirklich bewegt dann, ja. Dass es auch im Hintergrund läuft auf der einen Seite. Man sieht ja den Strom nicht, ja. Man sieht auch die meisten Stromleitungen nicht, weil die sind alle versteckt. Und vorne ist irgendwas, das wir dann haben wollen. Und im Hintergrund laufen komplizierte Dinge. Und das war eigentlich vielleicht das, was mich am meisten fasziniert hat darin.
Wie ist dann weitergegangen nach der HTL?
Nach der HTL habe ich dann gewechselt nach Graz an die Technische Universität und habe dann dort Elektrotechnik studiert. Bin also irgendwie von Computer zur Elektronik, von der Elektronik zur klassischen Elektrotechnik und dann einmal so richtig eingetaucht in die Materie und wirklich zum Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik dann dort geworden.
Wie viele Frauen waren daneben dir noch dabei?
Ja, also ich kann mich erinnern, mit mir haben 220 Studenten und Studentinnen begonnen und wir waren vielleicht 2-3 Frauen. Viele von denen haben dann auch wieder aufgehört Und wir haben aber heute noch ein Treffen der Elektrotechnikerinnen, die damals so dann in meinem Umfeld, also mehrere Studienjahre gemeinsam quasi studiert haben. Da sind wir 6 Frauen und wir treffen uns immer noch regelmäßig und haben einen ganz tollen Austausch miteinander. Aber ja, klar, also wir sind sehr stark in der Unterzahl.
Wenn du jetzt auf deinen Weg zurückblickst, ich glaube, da haben wir ja noch einmal einen weiten Sprung quasi vor uns, bis du jetzt in die Geschäftsführung der Kärntennetz gegangen bist. Aber hat es da schon, wenn du so rückblickst, Situationen gegeben, wo du dir gedacht hast, boah, es werden mir andere Steine in den Weg gelegt als meinen männlichen Kollegen?
Nervig war das für mich gar nie. Ja, ich habe es eigentlich immer genossen, mit Männern zu arbeiten, mit Männern zu lernen und die Zeit zu verbringen. Also das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Es hat natürlich schon Themen gegeben, die für mich nicht so leicht waren, ja, auch körperlich, weil ich habe während der HTL-Zeit am Anfang auch jeden Sommer auf der Baustelle gearbeitet. Und man hat mir da natürlich auch die große Hilti in die Hand gegeben, ja, und mich irgendwo raufgeschickt in schwindelnde Höhen, um da oben irgendein Loch zu bohren. Und das war schon eine Herausforderung. Aber es war eine Herausforderung, die auch Spaß gemacht hat. Also ich war immer stolz auf mich, dass ich das kann. Und das hat mich wahrscheinlich auch immer beflügelt, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so einfach gewesen ist.
Gib uns da nochmal einen kleinen Abriss. Also wie ist es dann so weit gekommen, dass du auch eine Führungsrolle, weil du hättest auch natürlich in der Elektrotechnik als Ingenieur einfach da weiterbleiben können. Wie ist es dann zur Führungsrolle gekommen?
Ja, meine Karriere hat dann eigentlich in München begonnen und dann in den USA. Ich habe bei Siemens Halbleiter und später Infineon begonnen und war in den ersten Jahren, also noch während des Studiums und dann in den ersten Berufsjahren im Silicon Valley. Ich bin eingestiegen in der Mikroelektronik und habe Analogschaltungsentwicklung gemacht. Das ist quasi wirklich Hardcore-Chip-Design, wo man sich sehr stark mit Mathematik und mit Schaltungstechnik beschäftigt und habe dort mitgearbeitet an Projekten für Chips, die Daten von Festplatten rückgewinnen können. Und war in einem kleinen Team oder in einer kleineren Einheit von Infineon, ungefähr 35 Leute, und wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Ja. Mein Mann war damals auch, den habe ich schon im Studium kennengelernt, der war auch dort in den USA. Und das hat unser Arbeitsleben am Anfang sehr geprägt. Also es war eine sehr tolle Erfahrung. Es hat damals einen irrsinnigen Mangel an Ingenieuren gegeben. Vor allem einen Mangel an gut ausgebildeten, mathematisch interessierten Menschen, die sich da richtig reinarbeiten. Und ja, wir waren bereit dazu, wir haben das gemacht und ich habe da relativ schnell sehr viel Verantwortung übernehmen können auf der technischen Seite für ganze Module am Chip. Und das hat wirklich, diese ersten Jahre waren sehr technisch fordernd und auch sehr interessant. Und nach mehreren Jahren hat sie irgendwann die Frage gestellt, ja, werden wir jetzt Amerikaner und bleiben wir jetzt im Silicon Valley? Und damals war schon klar, ich werde meinen Mann heiraten. Und ich habe dann gesagt, nichts, wir gehen zurück nach Österreich. Die Kinder müssen Österreicher werden. Wir müssen zurück. Und von den Finnen hat es dann ein Angebot eben in Kärnten gegeben. Und daher sind wir dann in Kärnten eben, das war diese erste Periode, die du schon angesprochen hast, sind zurück nach Kärnten. Und ich habe dann dann Projektmanagement und Chipentwicklung für amerikanische Firmen auch in Gemeinsamkeit mit Hitachi und LSI Logic gemacht im Bereich Datenübertragung. Und dann sind bald meine 3 Kinder auf die Welt gekommen. Der Felix, die Cecilia und die Charlotte, die sind immer so im 2-Jahr Abstand auf die Welt gekommen. Wir waren 8 Jahre, glaube ich, in Kärnten. Ich habe dazwischen immer wieder gearbeitet, habe versucht, beides zu vereinen. Ja, ihr kennt diesen Struggle, den man erlebt. Ja, kleine Kinder, Arbeit, alles will man gleichzeitig. Und ich habe dann aber schon so gesehen, ja, eigentlich die Technik fasziniert mich, die taugt mir, aber ich muss stärker spüren, wie eine Firma funktioniert. Ich muss eigentlich so in diese Geschäftsentscheidungen möchte stärker rein und so weiter. Ja. Oder prinzipiell brauche ich noch irgendeine zusätzliche Herausforderung. Ich habe dann auch mal Zeit.
Weil 3 Kinder nicht genug sind, sozusagen.
Ja, zeitlang habe ich dann gedacht, naja, vielleicht ist das Unterrichten meins und habe dann an der Fachhochschule in Villach im Masterstudiengang System Modeling and Verification for Analog Circuits unterrichtet zum Beispiel. Eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung und eine große Weiterentwicklung für mich, wie das ist, wenn man das unterrichtet und wenn man das weitergeben möchte. Und dann habe ich gesehen, nein, ich muss nochmal Wirtschaft studieren. Und es hat sich dann aber, es war ein bisschen schwierig, das werdet ihr verstehen, 3 Kinder, Teilzeit arbeiten, an der FH unterrichten und dann in Kärnten zu sein, in Villach und dann den Wunsch zu haben, Wirtschaft zu studieren, das ist irgendwie nicht mehr, das hat sich nicht so leicht organisieren lassen. Und meine dritte Tochter ist eben dann auf die Welt gekommen. Mein Mann wiederum, der auch seine Karriere verfolgt hat, wollte zu einer anderen Firma wechseln und noch einmal ins Ausland gehen. Also er hat dann die Möglichkeit gehabt, nach Indien zu gehen. Und ich habe mir dann überlegt, soll ich da mitgehen oder nicht? Und habe mir dann schon mit einem Auge auf die Universitäten geworfen, die es dort gibt. Und die beste Freundin meiner Mutter war auch mehrere Jahre in Indien. Mit ihrem Mann, auch beide Österreicher, auch in einer Engineering-Rolle war er. Und da habe ich gewusst, okay, in Indien, da wie es dort läuft und dass ich dort wahrscheinlich Angestellte im Haus haben kann und dass ich dann vielleicht mehr Zeit haben werde, mich einem Studium zu widmen. Dann hat man gedacht, okay, passt, das probiere ich jetzt. Und bin mit ihm nach Indien gegangen, mit 3 kleinen Kindern, die waren damals ein halbes Jahr, 2,5 Jahre und 4,5 Jahre. Und habe mir gedacht, so, ich werde dort eine Universität finden. Und ja, dann habe ich mal geschaut, okay, was gibt's da eigentlich? Weil der Anspruch war natürlich, also ich bin eine sehr gute Schülerin und Studentin immer gewesen und wenn ich schon studiere, dann wollte ich was Gescheites haben. Ich habe dann herausgefunden, es gibt eine Universität im Süden von Delhi, die ist die Partneruniversität der Wirtschaftsuniversität Wien. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann wird es schon nicht so schlecht sein, wenn sie es schaffen, die Partneruni der WU zu sein. Ich habe mich dann informiert, ja tatsächlich, sie ist eine der 5 besten Universitäten Indiens und habe mich angemeldet zur Aufnahmeprüfung. Bin drauf gekommen, okay, die Aufnahmeprüfung ist in 2 Tagen. Die haben mich Gott sei Dank genommen bei dieser Prüfung. Bin angetreten und mir war das ja gar nicht bewusst, dass die Inder, dass das so ein Andrang an den Universitäten, an diesen guten Universitäten herrscht. Also da sind tausende Leute bei dieser Aufnahmeprüfung erschienen, die sich alle da lange vorbereitet haben und ich habe mir gedacht, boah, okay, das wird eine Herausforderung. Und Gott sei Dank haben die Inder, die indische Aufnahmeprüfung ist zu mehr als 50% Mathematik bestanden. Damit mir als Ingenieurin sehr entgegengekommen und der zweite Teil war dann stark Englisch und ich war 3 Jahre in den USA. Also konnte ich sehr gut abschneiden, Gott sei Dank, bei dieser Aufnahmeprüfung und habe es geschafft, da wirklich studieren zu können. Ich habe dann in Indien während dieser Zeit 12 Trimester Wirtschaft studiert und dort eben ein MBA dann ein Master of Business Administration bekommen. Ja, enorm tolles Studium, wirklich ein Augenöffner für mich. Kulturell, weil natürlich mit lauter indischen Kollegen dort zu studieren, sehr viele Professoren, die in Amerika arbeiten, indische Professoren, die in Amerika leben, kommen oft zurück und unterrichten am Block in Indien. Das haben wir auch sehr viel gehabt. Und einfach aus der Technik heraus auf einmal diese zweite Welt zu eröffnen der Wirtschaft, das war wirklich eine tolle Sache.
Eva, ich muss jetzt so ganz kurz einhaken, weil da so viele spannende Dinge dabei sind. Die erste spannende Frage, die jetzt mich brennend interessiert, ist, du hast schon als Kind so deinen Entdeckergeist immer nachgegeben und bist halt auch dran geblieben bei manchen Dingen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, gerade als junge Mutter mit 3 Kindern, dass da durchaus auch Bedenken waren, wahrscheinlich auch aus deinem Umfeld, warum gehst du jetzt nach Indien? Wenn die da waren, wie hast du das trotzdem geschafft, dass du sagst, hey Leute, I can do it?
Ja, also ich bin schon immer Abenteurerin gewesen und ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich wahrscheinlich ein sehr positiver Mensch bin und ich gehe oft total müde, fertig am Abend ins Bett, schlaf und am nächsten Tag in der Früh schaut die Welt wieder anders aus. Die Sonne scheint, es ist ein schönes Wetter und die Sache geht weiter. Ja. Also ich war, glaube ich, nie an dem Punkt wirklich, dass ich mir gedacht habe, ich kann das nicht schaffen. Es war aber schon eine Herausforderung für mich emotional, weil ich bin ungern so weit weg von meiner Familie und also von meinen Eltern, von meiner Schwester, von Personen, von meinen Freunden und so weiter. Und ich habe das ja schon 3 Jahre in den USA miterlebt und ich habe sie schon immer vermisst und bin zurück nach Österreich eigentlich, damit ich wieder näher bin. Und das hat mich schon beschäftigt, na gut, jetzt gehe ich dann wieder weg. Wobei, es war natürlich anders. Ich habe meine Kinder mitgehabt, meinen Mann mitgehabt und das ist dann natürlich schon eine andere Situation. Aber ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich habe gewusst, wie Indien ausschaut, ja, wie die Herausforderungen sind. Ich habe die Armut gekannt. Ich habe gewusst, dass das sehr große soziale Spannungen dort herrschen, dass es ein Entwicklungsland ist. Mir hat das eigentlich auch fasziniert. Ich bin eigentlich, das Weggehen von Österreich ins Ausland fällt mir immer fast leichter, wie das Zurückgehen vom Ausland nach Österreich. Weil es halt was Spannendes ist, was Einzigartiges. Man fühlt sich ja da ganz, ja, wie beim Wegfahren auf einer Bergtour, ja. Also man weiß ja nicht, was einen erwartet. Es ist eine sehr positive Stimmung eigentlich, wenn man weggeht.
Und die zweite Frage, die ich jetzt einfach habe, ich meine, deine Kinder waren noch relativ klein, aber redet ihr über die Zeit in Indien? Und wenn ja, was ist deinen Kindern hängen geblieben?
Also meine Kinder waren lang extrem fasziniert von Indien und wir waren schon wieder zurück in Österreich, haben sie eigentlich Indien noch nachgetrauert, weil die Kinder haben eigentlich hauptsächlich die positiven Dinge mitgenommen und das andere haben die Kinder einfach gar nicht so gesehen. Weil sie natürlich als Kind, man geht durch einen Slum oder durch einen Markt in Indien und die Kinder nehmen das so selbstverständlich wahr. Die sagen, aha, da sitzt einer, dort arbeiten die und so weiter. Aber sie sehen das Leid oder diese Dinge, die wir als Erwachsener wahrnehmen oder die Gefahr, die wir sehen, weil wir uns denken, Gott, da stecken wir uns an mit dem oder jenen, das merken die Kinder gar nicht. Und was sie in Erinnerung behalten ist, die Schule, die waren dort natürlich in einer tollen Umgebung, ja, die haben eine internationale Schule gehabt. Die vielen Menschen, die Inder sind sehr kinderlieb. Die Menschen, die bei uns gearbeitet haben, in unserem Haus, mit denen sie sehr viel Spaß gehabt haben. Die Farben, die Gerüche, also die Kinder erleben das sehr positiv, ja. Und wir sind dann nach mehreren Jahren noch einmal nach Indien gefahren mit den Kindern, wo sie schon älter waren, damit sie das auch anders wahrnehmen können. Und da haben sie dann erst realisiert und gesagt, boah ja, das haben wir gar nicht gewusst, dass das eigentlich schon eine Herausforderung für euch war, dass das schon gefährlich war, dass es da schon Dinge gegeben hat, die wir jetzt als Österreicher nicht für normal sozusagen anschauen. Und da haben sie dann erst erkannt, glaube ich, gewisse Sachen viel später.
Jetzt würde mich nur eine Sache interessieren. Auf den Lebensweg, den du jetzt beschrieben hast, da waren höchstwahrscheinlich auch manche wirklich herausfordernde Dinge, zum Beispiel auch in Indien. Wie gehst du Herausforderungen an? Also was ist so dein erster Gedanke?
Meistens ist mein erster Gedanke, naja, da muss es ja dazu schon irgendwas geben. Also irgendwer wird ja schon einmal diese Herausforderung gehabt haben. Da wird es ja Artikel dazu geben, Bücher, irgendwelche Ressourcen. Und ich schaue mir dann oft an, also vor allem auf der Technikseite und auch auf der Wirtschaftsseite, ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe diese und jene Herausforderung auf der wirtschaftlichen Seite in der Betriebsführung, was gibt's da dazu schon? Dann finde ich irgendwas, dann kriege ich Ideen, noch mehr Ideen und irgendwann eine Lösung.
Jetzt hast du in Indien studiert, wie ging es dann nach Kärnten?
Ja, nach Kärnten ging es damit gar nicht. Am Rückweg von Indien ging es nach Niederösterreich und dann nach Oberösterreich. Weil mein Mann hat in Indien, während ich eben studiert habe und mich um die Kinder kümmert habe, hat er für eine niederösterreichische Firma dort die technische Leitung gehabt und die haben auch dort ein Werk aufgebaut. Und er ist dann zurück am Weg nach Österreich, wollte er bei dieser Firma bleiben. Und ich wollte wieder arbeiten anfangen dann. Für mich hat es natürlich einerseits bedeutet, dass ich keine Elternteilzeit in Anspruch nehmen kann, weil meine Elternteilzeit hätte es in Kärnten gegeben. Und dass der Weg zurück halt bedeutet, irgendwo komplett neu anzufangen. Es war mir dann aber schon klar, wo ist mein USP? Mein USP als Managerin, als Frau ist in diesem Schnittpunkt zwischen Technik und Wirtschaft. Da kann ich einen Mehrwert liefern. Das heißt, ich suche eine Firma, die die Technik macht, wollte dann nicht mehr wirklich in der Technik anfangen, sondern ich wollte auf der Wirtschaftsseite anfangen, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt wieder in die Technik gehe, dann komme ich da nie mehr raus. Das ist nämlich schon so, wenn sie sind die Technikerinnen und Techniker so rar, wenn man mal jemanden gefunden hat, der das macht, will man die lieber nie mehr loslassen. Und deswegen wollte ich unbedingt auf die Wirtschaftsseite. Ich bin dann in Linz zur Siemens Metals, ehemalige Voestalpine Industrieanlagenbau, gegangen und bin dort in die Strategieabteilung gegangen und habe dann Special Projects, Mergers and Acquisitions, ja, Post-Merger Integration, solche Dinge gemacht. Und nach einigen Jahren dann, ja, habe aber natürlich Vollzeit anfangen müssen. Also das war schon eine Herausforderung mit den drei Kindern, die dann damals 3,5, 5,5 und 7,5 waren. Das hat sich dann super weiterentwickelt. Die Siemens Metals ist zur Prime Metals geworden. Ich bin zum Vice President für E-Services geworden, habe dann einen Geschäftsbereich aufgebaut für diese Themen. Bin dann parallel auch noch Vice President für Digitalization für den ganzen Konzern geworden. Habe internationale Teams geleitet und habe mich da irrsinnig super weiterentwickeln können. Ist ja eine faszinierende Firma, muss man wirklich sagen. Sehr internationales Geschäft. Hat mich immer fasziniert und habe mich da wirklich gut weiterentwickelt. Habe dann ein Team gehabt mit Mitarbeitern in Österreich und Mitarbeitern in 13 verschiedenen Standorten. Dann ist irgendwann die Zeit gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich muss trotzdem noch einmal wirklich eine Geschäftsführung machen. Und ich habe dann gesehen, das war schon für mich ein Glass-Ceiling, muss ich ehrlich sagen. Meine Firma, die Prime Metals, die haben wir zu 50% an Mitsubishi Heavy Industries verkauft, an einen japanischen Konzern. Und ich habe dann schon gespürt, dass es schon schwerer werden wird in einem japanischen Konzern als Frau. Wir haben immer einmal im Jahr also eine Broschüre zugesendet bekommen, wo alle Top-Manager und Top-Managerinnen abgebildet waren, die den gesamten Mitsubishi-Konzern quasi, Mitsubishi Heavy Industries-Konzern leiten. Und das war so ein Fold-up, so ein A3-Papier. Und da waren sicher 200 Menschen abgebildet. Und es hat genau eine einzige Frau gegeben. Und das war eine Universitätsprofessorin, die da halt irgendwie auch oben war. Und das hat mir dann schon gezeigt, okay, ich gehe gerne steinige Wege, aber ich muss mir vielleicht nicht den steinigsten von ganz Europa aussuchen. Das war ein Grund, warum ich mir dann gesagt habe, okay, ich muss was anderes machen. Und das Zweite war, seit Amerika war ich schon sehr fasziniert von Startups, habe mich immer mit der Gründerszene beschäftigt, habe auch oft überlegt, kann ich gründen. War in Oberösterreich dann auch stark verbandelt mit der Tech2B, mit dem Startup-Inkubator, den es dort gibt. Und war da im Beirat, hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ja, über die Schiene ist mir dann herangetragen worden, dass in Oberösterreich ein Startup gegründet wird zum Thema automatisiertes Fahren. 6 Firmen werden die Shareholder sein und man braucht eine Geschäftsführung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, jetzt bin ich alt genug. Meine Kinder sind so weit, dass sie in die Mittelschule gehen und so weiter. Ich mache das jetzt. Ich habe den großen Konzern hinter mir gelassen und bin in diese kleine Firma gegangen. Ich war die erste Mitarbeiterin. Es war eine große Herausforderung, weil auch die Finanzierung war nicht so wirklich geregelt. Es war quasi eine Idee, die halt irgendwo existiert hat, die komplett zum Leben erweckt werden hat müssen. Ja, das habe ich dann gemacht. Ich war 4 Jahre Geschäftsführerin der Digitrans. Die Firma ist dann aufgebaut worden auf circa 15 Mitarbeiter. Wir haben ein Testzentrum in St. Valentin gemeinsam mit der Magna am Testgelände entwickelt und viele, viele Projekte zum Thema automatisiertes Fahren gemacht. Genau, und in dieser Zeit habe ich wirklich auch viel gelernt, weil ihr wisst es vielleicht, ja, wenn man in einem großen Konzern ist, schimpft man immer sehr leicht über Zentralfunktionen, weil die kosten sehr viel und haben komplizierte Prozesse und man denkt sich, boah, ja, muss das alles so sein? Und wenn man dann draußen ist und komplett alleine und eine Firma von null aufbaut, dann würde man sich wünschen, dass man irgendjemand hätte, der diese Expertise hat, der einem ein Framework bieten kann, weil die Herausforderung ist schon die auch eine sehr kleine Firma muss eine ordentliche Rechnungslegung haben, muss ordentlichen Abschluss machen, muss ordentlich einkaufen, vergaberechtskonform einkaufen in unserem Fall. Also das sind dann schon wieder andere Herausforderungen. Ja, und dann ist irgendwann die Zeit gekommen, da habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich trotzdem wieder einen größeren Wirkungsbereich in einem größeren Konzern und habe dann wieder zu suchen begonnen.
Da würde mich jetzt noch abschließend interessieren, du bist als Ingenieurin gestartet und hast da wahrscheinlich auch sehr viel alleine gearbeitet, hast dann ein internationales Team geführt und bist jetzt eben in der Geschäftsführung von Kärnten Netz. Meine Frage, was sind deine 3 Key Learnings in der Führung als Leadership-Position?
Das Wichtigste ist immer, dass man gemeinsame Vision hat. Also man sollte aus meiner Sicht ganz stark mit diesem Zug, den eine Vision macht, führen. Weil wenn man sich da einig ist mit seinem Team, dass das ist, was wir wollen, dann fallen auf einmal ganz viele Dinge in die richtige Richtung. Das heißt, dieses Bild zu kreieren, wo wollen wir hin, das ist einmal das Wichtigste überhaupt. Danach ist natürlich, wenn man was umsetzen will, man braucht Expertise, man braucht Manpower und man muss dann die Energie da rein investieren. Ja, das ist dann das Nächste, was man dann schauen muss. Und man kann ja nicht immer, also meistens halt nicht aus dem Vollen schöpfen und hat das alles einfach so. Das muss man sich alles wo organisieren. Aber diese Vision zu haben und zu bilden im Team, das ist der Key im Leadership.
Was für Vision hast du?
Was haben wir für Vision gemeinsam? Wir wollen unseren Kunden alle Möglichkeiten bieten, dass sie das machen können, was sie wollen in ihrem Leben, dass sie die Energie zur Verfügung haben und die transportieren wir zu ihnen. Und wir wollen der innovativste und der verlässlichste Netzbetreiber sein. Wir haben nämlich die Herausforderung, das war für mich schon auch was Neues in der Kärnten Netz, dieses Thema Verlässlichkeit, Versorgungssicherheit. Das habe ich vorher noch nie so erlebt, ja, weil ich war doch eher in Branchen, wo man schnell was entwickelt, wo man schneller am Markt muss, also Mikroelektronik zum Beispiel und so. Und jetzt bin ich in einer Branche, da kommt es drauf an, dass das immer funktioniert, ja. Und dass es nicht angegriffen werden kann von irgendwelchen Hackern, dass es wirklich, wirklich zu einem enorm hohen Grad verlässlich und versorgungssicher ist. Das ist die eine Schiene. Und das zweite ist dann natürlich, mit den Herausforderungen, die wir jetzt haben, mit dem Wachstum, das wir brauchen, müssen wir komplett neue Wege gehen. Deswegen müssen wir so innovativ sein derzeit. Und das ist natürlich jetzt ein neuer Spannungsfeld. Weil das sind eigentlich 2 Dinge, wo man sagt, die passen eigentlich irgendwie nicht zusammen. Ultra verlässlich, ultra genau, ultra stabil und innovativ, neue Themen, was ausprobieren, komplett was wir noch nie gemacht haben, machen. Diese 2 Sachen, die machen wir jetzt irgendwie gleichzeitig, ja. Und das ist die tolle Herausforderung, das ist spannend und das macht echt jeden Tag Spaß.
Was ist es, was du deinen Kindern mitgeben möchtest?
Okay. Ich möchte eigentlich meinen Kindern das mitgeben, dass das, was man macht, soll man immer mit Herz und Leidenschaft machen. Weil die Sachen werden dann gut, wenn man Energie reinsteckt und wenn man ehrlich und mit dem, was man einfach leisten kann, da reingeht. Es ist immer ein bisschen ein Risiko, ja, weil klar, wenn man alles reingibt, was man hat, ist man immer angreifbar, weil jemand sagt dann vielleicht, der hätte das besser machen können oder anders oder ist gescheiter oder hat andere Ideen. Aber meine Erfahrung ist halt die, dass wenn man die Dinge ehrlich angeht, wenn man ein gutes Ziel verfolgt, etwas, mit dem man sich wirklich identifizieren kann, dass einem dann das Spaß macht und man eine gute Zeit hat und es dann gar keine Rolle spielt, ob man jetzt 30 Stunden, 40, 50 oder 60 daran arbeitet, das macht dann immer noch Spaß.
Lieber Eva, ich habe das Gefühl, wir könnten nur circa 3 Podcast-Folgen lang plaudern und wir würden immer noch neue Dinge von dir erfahren. Wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt und ich habe immer so kleine Blitzlichter. Darum wird die Zukunft wunderbar.
Weil es viele Frauen und Männer gibt, die jeden Tag daran arbeiten, dass sie wunderbar wird.
Jede Frau sollte
mit Leidenschaft hinter ihren Themen stehen.
Was ist dein Erfolgsrezept?
Visionen zu haben und die zu verfolgen.
Und wenn es einmal stressig ist in deinem Job, und ich bin davon überzeugt, dass das durchaus hin und wieder mal vorkommt, welche Routinen hast du, dass du dich selber nicht vergisst?
Ich gehe um 10 Uhr schlafen und schlafe bis 6, 8 Stunden. Danach geht's mir wieder besser.
Liebe Eva, danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke für die spannenden Einblicke in dein buntes Leben. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Okay, das ist ja eine interessante Aufforderung. Ja, liebe Damen, ich hoffe, ihr habt heute einen super Tag. Ihr habt unseren Podcast gehört. Danke, dass ihr dabei wart und uns so viel Zeit gewidmet habt. Und ich wünsche euch, dass euch heute noch etwas besonders gut gelingt.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörerin beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.